Ja, wir fangen mit ganz was Neuem jetzt an in den Predigten, und zwar mit dem Korintherbrief. Da gibt es ja zwei, den ersten und den zweiten. Wir fangen ganz ordentlich mit dem ersten an. Und das hat uns ja letzten Sonntag bei der Osterpredigt der Daniel schon auch einen Text aus dem ersten Korintherbrief gepredigt. Und dort ist ein bisschen darauf eingegangen, wie die Situation in Korinth war, und da möchte ich anknüpfen. Er hat uns ja ein Foto gezeigt von diesem Kanal von Korinth. Der ist aber allerdings, das hat er nicht dazu gesagt, erst 150 Jahre alt. Also damals, wie Paulus dort war, hat es den noch nicht gegeben, aber die Landschaft war die gleiche, und diese Meerenge, diese Landesenge, also die Möglichkeit, dass man sich den Umweg rund um ganz Peloponnes sparen kann, das war damals schon da. Und da haben sie die Schiffe, die Kleinen, haben sie echt mit Pferde und Seile drüber gezogen. Da haben sie so einen eigenen, so einen Rutschweg gehabt. Und die größeren Schiffe, die hat man müssen dort ausladen und auf der anderen Seite das ganze Zeug umtragen und auf der anderen Seite einladen. Das heißt, Korinth war eine internationale Hafenstadt. Und dort ist auch, sind auch Leute aus der ganzen Welt gewesen, alle Glaubensrichtungen waren dort vertreten. Es war ein richtiger Schmelztiegel, ich weiß nicht, womit man es vergleichen könnte mit New York, the city that never sleeps oder was weiß ich. Die ist interessanterweise auch ungefähr 100 Jahre bevor der Paulus da war, komplett zerstört gewesen oder erst wieder besiedelt worden, nachdem sie ein paar Jahrzehnte als Ruine gelegen ist. Das heißt, es hatte da keinen eingesessenen Adel gegeben oder so, wie sonst oft der Herrschaftsschicht, sondern der Einzige, der dort was gezählt hat, das waren die Neureichen, die Geld gehabt haben. Da hat es wahnsinnig reiche Leute gegeben, die eben von dem Handel reich geworden sind, und gleichzeitig sehr große Armut. Man schätzt, dass 2/3 der Bewohner von Korinth Sklaven waren, die also gar nichts gehabt haben, nicht einmal sich selber. Es hat dort einen Tempel der Aphrodite gegeben, die Liebesgöttin, die griechische, mit 1000, angeblich, ich war nicht dort, 1000 Tempelprostituierten, also Priesterinnen, die ihre Göttin verehrt haben, indem sie sich prostituiert haben. Die Männer waren sicher nicht dagegen. Und das hat natürlich auch das ganze Klima dort und die ganze Stadt beeinflusst. Das ist ja nicht verborgen. Und es hat sogar ein eigenes Verb gegeben. Also auf Deutsch müsste man sagen, korinthisieren oder herumkorinthern. Und das hat geheißen, ein zügelloses Lotterleben führen. Das heißt, das war im ganzen griechischen Sprachraum, war das sprichwörtlich, das Leben in Korinth. Und das ist ein Umfeld, in dem, also korinthisieren, gell? Oder herumkorinthern. Korintheso mai, oder so irgendwie heißt das auf Griechisch, ich weiß ja nicht. Ich bin kein Grieche, aber ich habe es nachgeschaut. Und das ist also diese Stadt, wo es eine Gemeinde gibt. Und an die der Paulus schreibt, was wir uns anschauen werden. Und wir fangen heute, bevor wir die ersten 17 Verse lesen, schauen wir in die Vorgeschichte, nämlich, warum gibt es dort eine Gemeinde? Weil der Paulus auf seiner Missionsreise, ich glaube, der zweiten, dorthin gekommen ist. Und das steht in der Apostelgeschichte 18. Es wäre also super, wenn du in den nächsten Sonntagen immer eine Bibel mit hast, damit du das auch mitlesen kannst. Es ist auch ausnahmsweise eine Ausrede, ins Handy zu schauen, weil auch dort sich Bibeln finden. Ich lese jetzt einmal die Vorgeschichte, Apostelgeschichte 18, wo berichtet wird, wie der Paulus nach Korinth gekommen ist, das erste Mal, und wie es ihm dort ergangen ist. Verse 1 bis 18. Danach schied er, Paulus, von Athen und kam nach Korinth. Und er fand einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla, seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Also in Rom hat es eine Judenvertreibung gegeben, und der Aquila und die Priscilla sind aus Rom geflohen und nach Korinth gekommen. Er ging zu ihnen, und weil er gleichen Handwerks war, der Paulus war Zeltmacher und Lederhandwerker, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Als aber sowohl Silas als auch Timotheus, also seine Kollegen aus Mazedonien, herabgekommen waren, wurde Paulus durch das Wort gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme auf euren Kopf, ich bin rein, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Und Nationen hat er ja dort genug gehabt in Korinth. Und er ging von dort fort, also er hat zuerst nur zu den Juden gepredigt dort, er ging von dort fort und kam in das Haus eines Gottesfürchtigen namens Titius Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus. Und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das ist eigentlich auch das einzige Mal, dass man das Lesen, dass der Paulus so eine klare Verheißung hat auf ein Missionsfeld. Gell? Und er hielt sich ein Jahr und 6 Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Also er war insgesamt 18 Monate dort. Und dann wird jetzt noch ein Vorfall beschrieben, der sich dort zugetragen hat. Als aber Gallio Prokonsul von Achaia war, also der Herrscher dort, von der römische Verwalter in Korinth, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl und sagten: Dieser überredet die Menschen, Gott entgegen dem Gesetz zu verehren. Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, sagte Gallio zu den Juden: Wenn es ein Unrecht oder eine böse Handlung wäre, o Juden, so hätte ich euch vernünftigerweise ertragen. Wenn es aber um Streitfragen sind, über Worte und Namen und das Gesetz, das ihr habt, so seht ihr selbst zu, über diese Dinge will ich nicht Richter sein. Und er trieb sie von dem Richterstuhl weg. Alle aber ergriffen Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl. Und Gallio bekümmerte sich nicht um dies alles. Also, genau. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dageblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien ab. Und mit ihm Priscilla und Aquila. Das war also Paulus seine Zeit in Korinth. 1,5 Jahre hat er dort in der Gemeinde gepredigt. Gott hat ihm eine besondere Verheißung gegeben, dass es dort ein großes Volk gibt. Er soll sich von den Widerständen, die es gibt, nicht abschrecken lassen. Und er hat das auch getan. Und den Brief, den wir jetzt lesen werden, den hat er ihnen ungefähr 3 Jahre später geschrieben. Das heißt, die Gemeinde ist dann weiter bestanden, nachdem er weggegangen ist. Und sie haben auch einige Fragen gehabt an ihn. Wir wissen auch, er bezieht sich in seinem Brief auch darauf, dass sie ihm geschrieben haben mit Fragen. Und er hat auch über andere, das werden wir auch lesen, heute Nachricht aus Korinth gekriegt. Das heißt, er ist mit denen in Kontakt gewesen. Und es sind uns wahrscheinlich auch nicht alle Briefe heute erhalten, die er gekriegt hat. Also wir denken, ihr werdet das sehen, in 1. Korinther 5, Vers 9 bezieht sich Paulus in seinen 1. Korintherbrief auf den letzten Brief, den er ihnen geschrieben hat, den wir nicht haben. Und der offensichtlich ziemlich missverstanden ist, den er da richtig stellen muss. Genau. In der Gemeinde geht es drunter und drüber. Also anders kann man es nicht sagen. Ist die Frage, hat das jetzt mit der Herkunft zu tun, dass die Leute so aus verschiedenen sozialen Umfeld sind und sich natürlicherweise schlecht vertragen haben? War das Umfeld rund um sie, was ich euch beschrieben habe, aus irgendwelchen Gründen, ist dort wirklich totales Durcheinander? Es gibt Streit innerhalb der Gemeinde. Sie trennen sich in verschiedene Parteien, sie gehen gegeneinander, ziehen sie sich vor Gericht. Der eine zahlt den anderen vor Gericht, nicht einmal in der Gemeinde, sondern draußen vor der Welt, sie verklagen sich gegenseitig. Es gibt Rücksichtslosigkeit. Den Reichen ist es wurscht, dass die Armen nichts zum Essen haben. Die, was im Glauben sagen, das können wir machen, denen ist es egal, dass das für die anderen ein Problem ist. Es gibt riesige soziale Spannungen zwischen den Armen und den Reichen. Wir lesen dort beim Abendmahl, da muss er sich schimpfen, der Paulus, dass die einen fressen sich voll und die anderen haben nichts zum Essen daneben. Im gleichen Raum, dieselben Leute aus derselben Gemeinde. Es gibt bei den Geistesgaben komplett Chaos und Unordnung, sodass sie so durcheinander schreien, dass der Paulus gesagt hat, wenn da jemand von außen reinkommt, der denkt, ihr seid alle deppert. Ja. Es gibt schockierende Unmoral dort, worauf sie sogar noch stolz sind. Und er sagt, ihr sollt nicht stolz sein auf den, ihr sollt euch schauen. Und Die waren so unsicher in ihrem Glauben, dass manche bei denen, und das haben wir ja letzte Woche gehört von Daniel, sogar die Auferstehung in Frage gestellt haben. Jetzt fragen wir uns, ein Christ, der nicht glaubt, dass Jesus auferstanden ist. Was ist das noch? Das war dort alles in der Gemeinde. Obwohl der Paulus dort 1,5 Jahre den Grundstein gelegt hat. Jetzt kann man es jetzt nicht einmal auf die Gemeindegründung schieben. Also, wie fängt er jetzt so einen Brief an? Wofür soll er sie loben? Wie soll er da jetzt positiv einsteigen? Und wie soll er denen am Anfang überhaupt sagen, dass er was zu sagen hat, wenn es so zugeht? Das ist sehr spannend und deswegen lesen wir jetzt gleich die ersten 3 Verse, die eigentlich die Begrüßung sind, mehr oder weniger. Und das ist dann auch mein erster Punkt. Dieser Brief ist von Paulus, der durch den Willen Gottes zum Apostel von Christus Jesus berufen wurde und von unserem Bruder Sosthenes. Wir schreiben an die Gemeinde Gottes in Korinth, an euch, die Gott berufen hat. In Jesus Christus hat er euch geheiligt, so wie er die Gläubigen auf der ganzen Welt geheiligt hat. Alle in dem Namen von Jesus Christus, die den Namen von Jesus Christus, unseren Herrn, anrufen. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und Jesus Christus, dem Herrn. Wir sehen also da ganz klassisch den Absender, das, was man sonst auf der Kuvert aufschreiben würde, der Absender und die Adresse und einen Segenswunsch. Ist er aufgefallen bei der Adresse, da steht nicht nur an die Gemeinde Gottes in Korinth, sondern alle, die den Namen von Jesus Christus, unseren Herrn, anrufen. Das heißt, der geht da an uns, der Brief. Der Paulus hat gewusst, dass seine Briefe nicht nur an eine Gemeinde gehen, sondern dass die dort dann auch verteilt werden. Und vielleicht hat ihm Gott sogar gezeigt, dass seine Briefe einmal zum Wort Gottes werden, so wie wir das heute lesen. Und deswegen ist es nicht nur etwas, was der Paulus den Korinthern schreibt, sondern er schreibt es auch uns. Steht eindeutig da, der Philipp ist jetzt ja Bibel holen gegangen, das wollte auch wissen, was drinsteht. Gell? Gut, das gefällt mir. Ja, nehmt es gleich mit. Ihr könnt es auch was reinschreiben. Das ist erlaubt, dass man jetzt ja Bibel was reinschreibt. Genau. Und jetzt ist die Frage, die ich mir gestellt habe, was sage ich jetzt über diesen Gruß? Da könnt man jetzt reden, ja, das ist nett und hin und her. Aber mir ist eins ins Auge gestochen, was ist da der gemeinsame Nenner zwischen dem Paulus und der Gemeinde? Was verbindet sie? Schaut in den Text. Was sagen diese Verse über den Paulus und über die Gemeinde? Genau, du hast das noch nicht verraten. Danke, Philipp. Die Überschrift, die erste, darfst du schon geben. Das ist nur unser Text und auch die Vorgeschichte, die ich gelesen habe. Ja. Der gemeinsame Nenner ist Berufung. Da steht, der Paulus, der ist durch den Willen Gottes zum Apostel von Jesus Christus berufen und er schreibt das an die Gemeinde, an euch, die Gott berufen hat. Das ist der gemeinsame Nenner. Der Berufene schreibt an die Berufenen. Und eine Berufung, das ist ja ganz was Besonderes. Man beruft sich ja nicht selbst. Ich berufe mich. Nein, jemand anders beruft dich. Wenn du jetzt zum Beispiel der Botschafter bist von einer Monarchie, dann wird der König dich berufen und zum Botschafter ernennen. Und das ist jetzt nicht unbedingt, dass du dich selber bewerben kannst für diese Berufung, oder? Das ist auch nicht unbedingt, dass es eine Belohnung ist für dich, weil du das und das so besonders gemacht hast. Nein, eine Berufung, die geht von dem aus, der beruft. Und der Paulus hat gewusst, er ist von Gott berufen und beauftragt, aber er schreibt auch an die Gemeinde und auch die sind Berufene. Das ist ja nicht ein Lottogewinn oder so. Zufällig wird ausgeteilt, so wie die Karten beim Kartenspiel. Tschak, 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 du das, du das, du das. Nein, die Berufung ist ein absichtlicher Schritt von dem König oder von der Regierung oder immer, die das macht, die jemanden beruft und beauftragt. Und von Paulus wissen wir ja, dass er eine Berufung von höchster Stelle gehabt hat. Wir haben das in der Apostelgeschichte schon gelesen. Da kommt das Licht vom Himmel, es wirft ihn vom hohen Ross. Er hat die Gläubigen verfolgt und Jesus erscheint ihm dort und wirft ihn vom hohen Ross, wie man so sagt. Er liegt dort am Boden, blind, und sagt: Herr, was soll ich tun? Und er sagt: Geh nach Damaskus, wo er unterwegs war, und dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Das ist schon eine harte Berufung für einen Paulus, der sein Leben in die Hand genommen hat und wirklich was vorgehabt hat. Trotzdem geheißen, man wird dir sagen, was du tun sollst. Er war 3 Tage dort blind, er hat nicht gegessen und nicht getrunken, und dann ist jemand gekommen, der ihm gesagt hat, was er tun soll, den Gott hingeschickt hat. Der hat ja die Hosen voll gehabt, gell? Ja, und die Korinther spricht da an als berufene Heilige. Und wenn wir jetzt wissen, wie es in der Gemeinde zugeht, dann wissen wir, dass wenn er sie als Heilige anspricht, dann spricht er sie ihrer Stellung nach an. Ja? Nicht ihren Wandel nach. Den Unterschied, wenn wir jetzt öfter noch haben, auch in dem Brief kommt das klar aus, sie sind ihrer Stellung nach geheiligt, aber sie wandeln noch nicht in dieser Stellung. Sie leben das noch nicht aus, was sie eigentlich von Gott berechtigt sind. Und das ist auch für uns ein großes Geheimnis in unserem Leben. Wir sind geheiligt. Der Stellung noch. Gott hat uns besonders gesetzt. Geheiligt heißt abgesondert. Wir sind besonders gesetzt, aber oft leben wir nicht heilig. Und mit der Differenz und der Spannung müssen wir zurechtkommen. So wie die Korinther sind auch wir alle Berufene. Ich sage jetzt einmal, wie kommt das, dass du da zu der Gemeinde kommst und hörst? Hast du da so ein Ranking von allen Gemeinden in Oberkärnten gemacht und gesagt, da geh ich hin? Oder war es nicht so, dass Gott das gefügt hat, dass du jemanden kennengelernt hast, der da ist, oder dass du, bei mir war es zum Beispiel, wie ich nach dem Studium nach Kärnten zurückgekommen bin, ich hätte genauso gut kennen in Villach landen oder in Köstenberg. Das war eigentlich Zufall, dass die Judith da eine Wohnung für uns gefunden hat, ein Haus zu mieten, das näher bei Spital wie Villach war. Gott hat mich in diese Gemeinde gestellt. Und so ist es vielleicht auch für dich. Das war nicht deine Entscheidung letztlich, oder? Du bist berufen als Mitglied da. Gott wollte dich da haben. Und wenn du das warst, dann macht das einen Unterschied für dich. Weil das ist ja nicht deine eigene Idee. Wie kommt es, dass du zu der Gemeinde kehrst? Fühlst du dich von Gott berufen, da ein Teil zu sein? War das sein Handeln in deinem Leben? Kannst du das identifizieren? Oder war das deine kühle Entscheidung? Passt, dort gehen wir hin. Das ist nämlich so, eine Berufung, die hängt ja nicht von dir ab. Gell? Das ist jetzt nicht deine Leistung, nicht dein Verdienst. Und du kannst auch nicht einfach so nachsagen, weil es hat dir jemand anders berufen. Der will ja, dass du was machst. Dort. Denkt mal drüber nach. Seid ihr berufen, zu der Gemeinde zu kehren, dann ist es vielleicht auch die Frage, was macht ihr jetzt mit der Berufung? Wo wollt ihr euch einbringen? Oder bist du dir noch nicht sicher? Dann denk drüber nach, ob Gott will, dass du zu der Gemeinde kehrst. Genau. Und da der Paulus, wenn er jetzt diesen schweren Brief an sie schreiben muss, der fängt an damit, dass er berufen ist. Er sagt nicht, ich schreibe euch jetzt, weil ich war 18 Monate bei euch und ich habe geschuftet und ihr schuldet mir was und deswegen hört mir jetzt zu, ihr Urwaschen. Sondern er sagt, nein, ich bin von Gott berufener Apostel. Das heißt, er bezieht sich gar nicht auf seine eigene Autorität. Er macht das dann später schon. Sie attackieren ihn ja als minderwertigen Apostel und alles Mögliche. Und im 2. Korintherbrief zahlt das ihnen auf, was all seine Credentials sind, gell? Und seine Qualifikationen und so. Das hat er alles. Aber da, jetzt am Anfang, sagt er einfach, er ist von Gott berufener Apostel für sie. Und das können wir das ist der erste Punkt, das können wir von dem Gruß auch mitnehmen. Auch wir sind berufen, zu der Gemeinde zu kehren. Es ist eigentlich, ich glaube, ihr müsst mir zustimmen, es hat keiner sich das selber so ausgesucht von euch. Gott hat das so gelenkt und das könnte sich auch auf euren Dienst und eure Mitarbeiter auswirken, dass ihr berufen seid. So, kommen wir zum zweiten Punkt. Man soll ja, wenn man kritisiert, da dann soll man ja mit was Positivem anfangen. Das lernen wir alle. Gell? Und ihr kennt das schon, wenn jemand zu euch kommt und sagt, ja, ich bin eh ganz, dann wartest du schon auf das Ober. Gell? Aber zuerst einmal, das gehört sich so, das sagt man was Nettes. Und das ist jetzt die Frage, was kann er denn jetzt Nettes sagen? Das sind ja solche Urwaschen. Und dann habe ich mich echt gefragt, weil ich konnte ihn ja auch nicht auswendig, gell, wie ich dann zugegangen bin zu dem Brief. Und da habe ich zuerst gelesen, wie ist die Situation. Und so habe ich gedacht, so, wie macht er das jetzt, dass er nett ist zu sehen? Und wofür lobt er sich denn? Für die gute Handschrift im letzten Brief oder was? Irgendwas muss er ja finden. Und jetzt hört einmal genau, was macht er da? Was sagt er da? Ich lese Vers 4 bis 9. Ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. Durch ihn seid ihr in allem reich beschenkt, in aller Lehre und aller Erkenntnis. Die Botschaft von Christus ist zur Kraft in eurem Leben geworden, sodass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid, während ihr sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus Christus, unserem Herrn, wartet. Er wird euch Kraft geben bis zum Ende. So werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, ohne Schuld sein. Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Der Paulus dankt für die Gnade Gottes in ihrem Leben. Und für ihre Auswirkungen in ihrem Leben. Ja? Er lobt sie nicht für ihre Leistungen. Er lobt sie nicht dafür, dass sie so super sind, dass sie sich anstrengen, dass sie so einen festen Glauben haben, sondern er dankt Gott euretwegen sogar. Also statt Sinnen dankt er, in ihren Namen dankt er Gott für die Gnade, die er in ihr Leben gegossen hat. Ich danke dem Herrn allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist. Jetzt auf der einen Seite, wenn man ja schon gern glaubt, gell, für etwas, was wir schaffen oder kennen. Aber das ist natürlich auch super, weil das hängt jetzt gar nicht von der eigenen Leistung ab. Er lobt sie für das und preist Gott für das, was Gott ihnen schenkt. Ist das nicht schön? Die Gnade, dieses Wort Charis dort, das ist ja eigentlich von der Definition her, ist das das Erlassen der verdienten Strafe. Ja? Und die Güte ist das Geben eines unverdienten Geschenkes. Und Erlassen der verdienten Strafe, das ist ganz was Wichtiges. Aber das ist ja längst nicht alles. Wenn wir jetzt da die Verse uns anschauen, klickst du einmal weiter auf die Überschrift, was mit dieser Gnade ihnen alles geschenkt ist. Paulus dankt für Gottes Gnade. Im Vers 5 dankt er, dass sie reich sind im Wort und in der Erkenntnis. Das heißt, sie haben alles, was sie brauchen zur Lehre und zum Verständnis. Im Vers 6 dankt er für die Kraft in ihrem Leben und für die Befestigung, für diese Sicherheit, die ihnen geschenkt ist in der Botschaft von Jesus Christus, im Zeugnis von Jesus. Im Vers 7a sagt er, sie sind mit allen geistlichen Gaben gesegnet. Dieses Wort dort, Gabe, das hängt direkt von Charis ab. Charis ist die Gnade und das ist Charisma. Das sind die Geistesgaben, die Gnadengaben, heißen sie auch beim Luther. Und im Vers 7b zeigt sich, dass diese Gnade sich so auswirkt, dass sie Jesus sehnsüchtig und auch geduldig erwarten. Und im Vers 8 sagt er, dass sie von ihrer Schuld befreit sind und dass sie in Zukunft, wenn Jesus wiederkommt, einmal untadelig vor ihm stehen werden. Jetzt sind sie nicht untadelig, weil er hat genug zum Tadeln nachher. Aber er sieht auf das Ziel hin. Ja? Vieles von dem, was da steht, ist schon gegeben. Das sagt er in Vergangenheit. Sie sind reich, sie haben Kraft, sie haben alle Gaben und in der Zukunft sogar, sie werden einmal untadelig vor Gott stehen. Das alles sind Auswirkungen der Gnade Gottes in ihrem Leben. Das ist alles Gnade. Das ist alles nicht Leistung von den Korinthern. Und das sehen wir ja. Also, wenn er jetzt eine super vorbildliche Gemeinde so anschreibt, dann sagt man, ja, ja, die vielleicht. Aber wenn er die Urwaschen so anschreibt, dann gilt das doch auch für uns, oder? Der Brief ist auch für uns. Das heißt, das alles, was da steht, ist Gottes Geschenk. Nicht nur an die Korinther, sondern auch an uns. Das sagt er uns dazu. Und zwar deswegen, weil es nicht von den Korinthern abhängt, sondern, wie steht es in Vers 9? Gott ist treu. Er hat euch berufen, wieder die Berufung, er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Das heißt, diese Geschenke da, diese Gnade, die hängt von Gottes Treue ab und nicht von unserer Treue. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Das ist schön, wenn du die einsetzt für Gott, wenn du die bemühst, wenn du in deinem Charakter verändert wirst, wenn du in Heiligung lebst und wenn du wirklich wächst. Aber davon hängt Gottes Gnade nicht ab. Sie hängt von seiner Treue ab. Und er erinnert sich da an, was ihnen da alles geschenkt ist. Wie schaut das bei uns aus? Wir wollen alle gern für unsere Leistung gelobt werden und dafür, was wir schaffen. Aber die Verse sagen uns auch, dass wir dankbar sein können für das, was Gott uns schenkt. Und das hängt von ihm ab, von seiner Treue. Und an vielen Stellen wird uns versichert, dass Gott sein Wort haltet. Und dass sein Wort ein Felsen ist, auf das wir bauen können und nicht auf Sand gebaut haben, wenn wir auf ihn hoffen. Das heißt, der positive Einstieg in den Brief, den der Paulus gesucht hat, den hat er gefunden. Und das Schöne ist, der gilt auch für uns, egal was wir für Urwaschen sind. Und jetzt macht er wieder ganz was Untypisches, ab Vers 10. Jetzt fällt er dann komplett mit der Tür ins Haus mit seinen dringendsten Anliegen. Wir sehen das zum Beispiel beim Epheserbrief, der hat 6 Kapitel. Und in die ersten 3 Kapitel baut er nur Grundsätze, wie sind sie gesegnet, wie, was hat Jesus und Gott alles getan. Da schreibt er 3 Kapitel, baut er sie auf, bevor er überhaupt was Konkretes in der Gemeinde anspricht, nachher in die Kapitel 4, 5 und 6 beim Epheserbrief. Und da ist er schon im ersten Kapitel, im 10. Vers ist er bei etwas, was er unbedingt sagen muss. Da fällt er praktisch mit der Tür ins Haus, sein dringendstes Anliegen. Und das lesen wir jetzt. 1. Korinther Kapitel 1, ab Vers 10. Liebe Brüder, ich bitte euch, im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, dass ihr darauf achtet, untereinander einig zu sein und aufhört, miteinander zu streiten, damit es nicht zu Spaltungen in der Gemeinde kommt. Ich bitte euch, steht fest zueinander, sodass ihr einig in dem seid, was ihr denkt und wollt. Angehörige des Hauses von Chloe haben mir von Streitigkeiten unter euch erzählt, liebe Freunde. So sagen einige von euch, ich bin ein Anhänger von Paulus und andere bekennen sich zu Apollos oder Petrus. Und manche sagen, ich folge nur Christus. Kann man Christus etwa auf diese Weise aufteilen? Wurde ich, Paulus, für euch gekreuzigt? Wurde irgendwer von euch auf den Namen von Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich, abgesehen von Christus und Gaius, keinen von euch getauft habe. Denn so kann jetzt keiner behaupten, er wäre auf meinen Namen getauft worden. Auch die Angehörigen des Hauses von Stephanas habe ich noch getauft, aber sonst erinnere ich mich an niemanden, den ich getauft habe. Denn Christus sandte mich nicht, um zu taufen, sondern um Gottes Botschaft zu verkünden. Und dies nicht mit geschliffenen Reden, welche die Zuhörer beeindrucken, damit das, was am Kreuz durch Christus geschah, nichts von seiner Kraft einbüßt. Das dringendste Anliegen, das er hat, wo er gar nicht warten kann, wo er so schnell wie möglich darauf zu sprechen kommt, ist, dass sie einig sein sollen, dass sie nicht streiten sollen untereinander. Und das Vers, das Verb, das Tätigkeitswort da im Vers 10, wo ich jetzt mit Bitten gelesen habe und wie Elberfelder schreibt, ermahnen, das Wort, das kennen wir, das heißt Parakaleo, und das ist genau das Wort, mit dem der Heilige Geist beschrieben wird, der Paraklet. Ja? Das hat eine ganz breite Bedeutung, das heißt bitten, das heißt ermahnen, das heißt trösten, das heißt Beistand. Das ist ja der Beistand bei Gericht, wo du dich nicht auskennst, wenn du einen Verteidiger hast, einen Juristen, das ist der Paraklet. Anflehen. Der Paulus kniet sich völlig hin vor sie und fleht sie an und sagt, nicht nur und beruft sich auf Jesus und sagt, im Namen Jesus Christus flehe ich euch an. Er kniet sich völlig hin und sagt, bitte, seid doch einig. So wichtig ist ihm das. So ein starkes Wort gebraucht er da. im Namen von Jesus, das heißt als berufener Botschafter von Jesus, richtet er ihnen etwas wirklich von Jesus aus. Seid doch einig, streitet nicht miteinander. Ja, genau. Und das haben wir auch schon erleben müssen, dass es nicht so leicht ist mit der Einigkeit. Und wenn mehrere Leute zusammen sind, die verschieden geprägt sind, die verschiedene Persönlichkeiten haben, die verschiedene Erfahrungen gemacht haben, denen verschiedene Sachen besonders wichtig sind, dass die Einheit nicht automatisch passiert und auch nicht automatisch bleibt. Übrigens in Vers 11 sehen wir da ganz einen praktischen Rat gegen Tratsch. Seht ihr das? Der Paulus hat ja was erfahren aus der Gemeinde, aber er sagt nicht, mir hat jemand erzählt, dass ihr nämlich streitet miteinander, sondern er sagt, Angehörige des Hauses von Chloe haben mir von Streitigkeiten unter euch erzählt, liebe Freunde. Das heißt, er gibt seine Quelle an und die, die zu ihm gekommen sind, die waren auch einverstanden damit, dass er sagt, dass er das von ihnen weiß. Ja? Damit ist dem Tratsch schon einmal gleich den Wind aus dem Segel genommen. Wenn du etwas über einen anderen sagst, dann steh dazu, dass du das sagst und warum du das sagst. Und nachher ist es auch nicht irgendeine undefinierte Quelle, sondern dann ist es auch etwas, wo wir alle dazustehen können. Das heißt, in Verantwortung, wenn man was über einen anderen sagt, auch mit dem eigenen Namen dazustehen, so wie der Paulus da die zitiert hat. Ja, und dann im Vers 12 beschreibt er eben, was er da gehört hat. Der eine sagt, ich gehöre zum Paulus, ich halte mich zum Paulus, und der andere sagt, ich halte mich zum Apollos, der war auch dort in Griechenland. Ein dritter sagt, ich halte mich zum Kephas, das ist eben der Name von Petrus. Wir wissen nicht, ob Petrus einmal in Korinth war überhaupt, das ist unbekannt. Und andere, das war vielleicht die Gegenbewegung, die sich abgegrenzt haben von der Streiterei, die haben dann gesagt, wir halten uns nur an Christus. Und die Kommentare sind sich nicht ganz einig, was denn da der Streitpunkt wirklich war. Vielleicht war es eher eine Stilfrage. Der Paulus, der war echt ein bisschen ein hemdsärmeliger Typ, der hat ja auch gearbeitet in seinem Beruf als Zeltmacher, als Handwerker, der war dort unter die Leute und hat so dazugehört. Vom Apollos wissen wir, dass er ein Grieche war und ein guter, ausgebildeter Redner war, der auch dort vielleicht die Intellektuelleren mehr angesprochen hat mit der Art, wie er war und sich nicht die Hände schmutzig macht mit richtiger Arbeit und so. Also vielleicht war es dort eher gar nicht der inhaltliche, sondern eher eine Loyalitäts- oder eine Stilfrage. Und wie reagiert der Paulus jetzt auf das, auf diese Art von Streitigkeit? Lobt er die, die sagen, sie halten sich zum Paulus? Ihr seid die Richtigen, weil ihr haltet zu mir. Ja, gar nicht. Aber überhaupt nicht. Er lobt auch nicht die, die sagen, wir halten uns nur an Christus, weil er genau weiß, auch die sollen mit den anderen sich versöhnen und zusammenkehren. Er will, dass sie zusammenhalten. Er ruft nicht zur Abgrenzung auf da. Er ruft an anderen Stellen schon zur Abgrenzung gegen Sünde auf und gegen das Tolerieren von Sünde. Aber da, wo sie untereinander streiten und da sagt, ich folge dem, dem und dem, du rufst das überhaupt nicht zur Abgrenzung auf, du rufst das zur Einigkeit auf, dass sie sich an Christus wirklich halten und sagen, im Vers 13 sagt er, ist der Christus etwa zerteilt? Ihr kennt ja die gute Nachricht nicht auf dem einen oder auf dem anderen oder auf den Hängern, ihr kennt ja da nicht Unterschiede sehen. Und das ist der Satz, den ich euch ganz unten dann zuschreibe, du hast den dritten Punkt doch immer nicht genannt, Paul, bitte mach das. Genau, er bittet und fleht um Einheit, und jetzt druckst du noch einmal, dann ist meine Folie auch schon fertig. Es geht nicht um Menschen und um ihre Sichtweisen, sondern es geht im Kern um Jesus. Und mit dem möchte ich jetzt auch schließen, indem ich das für unsere Gemeinde doch jetzt anwende. Wir haben ja auch Gemeindegründer da gehabt. Viele von euch kennen sie. Bist du einer, der zum Dag haltet? Oder eher zum Kirk? Sie waren nämlich sehr verschieden. Den Eugene, den kenne ich gar nicht, den habe ich nie kennengelernt. Gell? Es gibt, glaube ich, nur mehr zwei Leute im Raum, die ihn gekannt haben. Der war der allererste da war im Spital. Aber vom Hans zum Beispiel weiß ich, und das darf ich sagen, weil er das oft genug öffentlich gesagt hat, der war ein großer Fan vom Kirk. Das war ein Mann nach seinem Herzen, ein liebes Apostel und so. Und mit dem Tag ist er jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so glücklich. Spätestens das mit der ältesten Wahl damals, das hat überhaupt nicht gepasst. Das hat er uns ganz klar gesagt. Also da möchte ich schon noch einmal reden mit dem Dag, hat er gesagt. Gell? Aber wie geht es dir heute? Bist du vielleicht ein Anhänger von Kurt, von den Aktivitäten, die er hat, von dem, was er mit Kifos da alles aufgestellt hat? Oder vom Andreas, der so gern die Gemeinschaft hat, dass wir zusammensitzen und uns besuchen? Wir sind ja alle verschieden da. Bist du ein Anhänger von mir? Ja, ich kenne meine Schwächen gut, über meine Stärken möchte ich lieber nichts sagen, das sollen wen und andere beurteilen. Oder bist du einer, der den Herwig super findet? Weil der Herwig, der hat eine echte theologische Ausbildung, wo es eigentlich sonst da kaum wer von uns hat. In der Qualität, der hat studiert. Oder den Marco, der was wirklich mit der Jugend was auf die Füße gestellt hat. Aber jetzt hat er sich ein bisschen abgesellt, gell? Als Lehrer und so. Jetzt will er nicht einmal mehr predigen, bis zum Sommer wisst ihr das überhaupt. Aber er wird eine Ausnahme machen. Oder taugt dir der Mark, der Jochen mit seinen Zeichnungen, wo jetzt endlich einmal was zum Segen ist und nicht leider Text die ganze Zeit. Warum bist du da? Warum kommst du in die Gemeinde? Ist es, weil dir die Leute taugen? Kommst du vielleicht am liebsten dann, wenn eine bestimmte Person predigt? Aber wir haben schon Zeiten gehabt, wo ich gefragt worden bin, wer predigt nächsten Sonntag? Und wenn die Antwort war der und der, hat die Person gesagt, nein, dann komme ich nicht. Es hat mir echt wehgetan. Das war jetzt nicht einmal ich. Nein, es war überhaupt nicht witzig. Schaust du da herinnen auf Menschen? Es ist gut, wenn wir Vorbilder haben. Es ist gut, wenn uns Leute für etwas begeistern können. Es ist auch gut, die Vielfalt, die wir haben, dass wir auf verschiedene Orte verschiedene Leute ansprechen können. Und trotzdem, wenn du auf Menschen schaust und vielleicht sogar auf Menschen baust oder vertraust, dann wirst du enttäuscht werden, weil wir auch alle nur Menschen sind. Und so wie wir Stärken haben, so haben wir Schwächen. Das, was uns da verbindet als Gemeinde, das ist das, was diese verschiedenen Leute alle von Christus sehen und verstehen und weitergeben können. Es muss wirklich Jesus sein, der uns verbindet. Und wir sollen uns nicht von den Schwächen und Egoismen der einzelnen Menschen irritieren lassen oder vielleicht sogar trennen lassen. Wir haben das erlebt. Es sind Leute von der Gemeinde weggegangen und es sind andere mitgegangen, weil sie mehr an der Person gehängt sind als an Jesus, so wie wir ihn in der Gemeinde da sehen. Das sind also keine Kleinigkeiten. Und deswegen fordere ich euch auf, schaut, wenn ihr Leid anschaut, hebt den nicht auf ein Podest. Das schadet uns. Das schadet mir als Prediger, wenn ihr mich hochhebt und das Gefühl habt, weil er das kann, weil er so tut, weil er von Gott redet, kann er nichts falsch machen. Wenn ich euch enttäusche, und ich werde euch enttäuschen, weil ich nur ein Mensch bin, mit irgendwas. Manche Leute enttäusche ich damit, dass ich sie nicht sehe und nicht kriege. Also wenn ich irgendeinen von euch nicht kriege, dann habe ich nichts gegen euch, weil ich habe ein Brühen und ich bin seit ganz klein ziemlich kurzsichtig und ich habe so einen Tunnelblick und alles, was mir nicht im Weg ist, ist nur ein Hindernis, wo ich vorbei muss. Also wenn ich die nicht sieg und nicht kriegst, dann heißt das nicht, dass ich krank bin auf die. Aber zum Beispiel, das ganz einfaches Beispiel, ich weiß, dass das oft passiert, dass ich Leute nicht kriegst, die mir aber schon sehen und sich denken, der Schnösel kriegst mich nicht einmal. Lasst euch nicht von dem enttäuschen. Es wäre so schade, wenn ihr einzelne Leute bei uns, und das soll auch hoffentlich bei anders sein, nicht nur ich, so hochhebt in eurer Meinung, dass wenn sie euch dann enttäuschen mit irgendwas, dass ihr dann von Jesus enttäuscht seid. Wir können im besten Fall Wegweiser sein auf Jesus hin. Und wenn ihr dürft das für uns beten, dass wir Jesus ähnlicher werden. Aber wenn wir euch enttäuschen, wo wir Jesus nicht ähnlich sind, dann seid bitte nicht von Jesus enttäuscht, sondern höchstens von mir. Genau. Wir sollen uns nicht von Schwächen und Egoismen irritieren lassen oder gar trennen lassen. Das ist eigentlich das, was wir jetzt von diesem Aufruf lernen können, obwohl das, was uns herausfordert und trennt, vielleicht ganz andere Sachen sind wie bei den Korinther. Die Korinther hatten gewaltige Probleme, die sind gegeneinander vor Gericht gezogen und trotzdem ruft sie der Paulus zur Einheit in Christus auf. Und wie wir gesehen haben ganz am Anfang, der Brief geht auch an uns. Und deswegen rufe ich euch auf, seid einig in Christus. Lasst euch nicht trennen von den Menschen, von ihren Schwächen, von ihren besonderen Fähigkeiten, dass nur der eine hat und der andere nicht. Von dem, dass Leute sich nicht vertragen, weil sie sich nicht sympathisch sind, weil sie in der Persönlichkeit nicht zusammenpassen. Lasst euch von dem allen nicht irritieren. Wir schauen auf Jesus, wir folgen Jesus. Schaut von uns nur das an, was nach Jesus ausschaut. Und bei allen anderen schaut es bitte gnädig weg.